Wir haben so viel gehört, was Jesus für uns getan hat, wie wir in dieser Begeisterung leben können, weil Jesus an unserer Seite ist. Und wir erleben es auch, Silke und ich, ähnlich wie Wienke, dass wir offensichtlich eine Schrift an der Stirn haben. Bitte sprecht uns an. Ja? Wir werden auch immer wieder gefragt und man verwickelt uns in Gespräche, manchmal sogar, wenn wir es eilig haben, aber so viel Zeit muss sein. Heute Morgen habe ich dann eine Predigt, die das so ein wenig ergänzt. Wie gesagt, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, aber kam damit nicht zurande. Und dann haben wir uns beide unterhalten. Predigten entstehen oft aus unserer beiden Kommunikation. Und dann ist etwas entstanden. Das ist heute Morgen da. Ob's von Gott ist, prüft ihr selber anhand der Schrift, ja, ob sich das so verhält und ihr habt Verantwortung. Eine Sache habe ich noch vergessen, Entschuldigung. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn wir hier drin sitzen, hat jeder die Verantwortung oder jedes Ehepaar oder jede Familie die Verantwortung, vom Nächsten den Abstand von 1,5 Meter einzuhalten, wenn keine Maske aufgezogen wird. Ja, kannst wieder runternehmen. Wenn aber der Abstand weniger ist, müssen wir Maske tragen. Wenn das nicht so ist und irgendjemand kommt mal herein und kontrolliert hat, dann ist es so, dass der, der das nicht einhält, 150 Euro los ist. So, also man hat uns diesmal den Bußgeldkatalog direkt mitgeschickt. Ja, so. Also ich sage euch das, ihr könnt handhaben, ihr seid verantwortlich für euch selber, ihr seid erwachsen, ihr seid über 18 Jahre alt, wie auch die meisten hier, nur das Kind hinten nicht. So, es liegt in eurer Verantwortung und ich habe es euch jetzt gesagt. So, lesen wir 2. Korinther 10, Vers 3 bis 7 zuerst nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Oder wenn ihr habt Luther oder wenn ihr habt Menge, ist egal. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 7. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Seht doch auf das, was vor Augen ist. Wenn jemand sich zutraut, dass er Christus angehört, so denke er andererseits dies bei sich selbst, dass wie er Christus angehört, so auch wir. Also das ist so eine, wenn du Christus angehört hast, akzeptiere auch, dass ich angehöre, ja, sagt Paulus. So, in unserem Gemeindekontext, charismatisch, pfingstkirchlich, wird das oft gepredigt im Zusammenhang mit geistlicher Waffenrüstung, geistlichem Kampf. Und das ist ja auch wahr, unsere Waffen sind mächtig. Ich lese jetzt noch einmal, aber nach einer anderen Übersetzung, die neuer ist und manchmal eingängiger ist für uns zum Verständnis. Das ist die neue Genfer Übersetzung, wieder die gleiche Bibelstelle 2. Korinther 10, 3 bis 7. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und sobald sich zeigt, dass ihr als Gemeinde Gott völligen Gehorsam seid, werden wir allen den noch verbleibenden Ungehorsam bestrafen. Dazu sind wir entschlossen bereit. Seht doch auf das, was offensichtlich ist. Wenn jemand überzeugt ist, zu Christus zu gehören, dann soll er sich auch klar machen, dass nicht nur er zu Christus gehört, sondern genauso auch wir. Zweimal etwas längere Texte. Zweimal, in dem es um Waffen geht, aber zweimal auch etwas, was man mitunter nicht so direkt nimmt, nämlich um Gehorsam. Die Predigt ist überschrieben, Gehorsam, Beispiel Christi oder Gehorsam am Beispiel Christi. Es geht um den Einzelnen und der Gemeinde in Beziehung zu Gott. Wie verhalte ich mich ganz persönlich? Wie verhalten wir uns als Gemeinde vor Gott? Ist es ein Verhalten, was wohlgefällig ist, was geprägt ist von Gehorsam oder von anderem? Jesus wird uns beschrieben im Philipperbrief. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wir sind ja manchmal als Menschen so gelagert, dass wir sagen, ach, was wirkt jetzt auf andere? Wie sieht das aus? Wie beurteilen die mich? Wir sind auch, gebe ich zu, bin ich genauso, leidensscheu, oder? Leidenscheu. Oder leidensscheu, ja? Wer von euch leidet gerne? Manche leiden gerne unter besonderen Bedingungen. Mir fiel da so ein, Leute, die Sport treiben. Es gibt da immer so eine blöde Werbung, Peloton, da sitzt eine Frau und ein Mann sich gegenüber irgendwie über Internet und dann radeln sie wie die Blöden auf dem Gerät, ja? Und das machen sie, sie leiden dafür, dass sie fit und schön werden. Ja? Nun, fit kann ich auch anders werden, schöner werde ich nicht mehr, denn so schön, wie Gott mich gemacht hat, ja, so ist es halt. Ne? So, aber Jesus hat mit Gott und dem Heiligen, Vater Gott und dem Heiligen Geist wahrscheinlich ein Gespräch gehabt. Wie sollen wir den Menschen erlösen? Wie können wir ihm helfen? Und dann war dieses Prinzip, es muss ein Opfer gebracht werden. Und Jesus hat dann entschieden für sich, ich gehe in diese Welt, ich gehe den Weg, damit Menschen zu Gott zurückkommen können. Und dieser Weg, das war ihm klar, beinhaltet dass er leiden würde und sterben würde. Und zwar nicht nur leiden am Kreuz, man hat versucht, ihn von Klippen zu stürzen. Man hat ihn aufs Wüsteste beschimpft. Du bist der, ich sage es mit übertragenem Wort, der Teufel. Das Wort, was da stand, war Beelzebul. Ja? So, er hatte also nicht diesen Zustand, dass es ihm immer wohl ging und dass er glücklich war und alles ging, als ob's im Paradies wäre. Er war sich bewusst, ich habe einen Auftrag gegenüber Gott und seinem Wort, ich bin Gott, und das war, Menschen zu erlösen. In diesem Auftrag hat er auch immer wieder darauf hingewiesen, darauf gehe ich heute nicht mehr ein, ihr könnt dazu gerne mal Römer 13 für euch zu Hause lesen, dass man auch als Gläubiger, als jemand, der nicht zu dieser Welt gehört, trotzdem in dieser Welt sich der Obrigkeit einordnet. Also die Dinge, die gesagt werden, auch beachtet. Jesus hat nicht gegen Steuern protestiert. Er sagt zwar, die Kinder der Welt müssen, des Reiches müssen eigentlich nicht zahlen, aber dann hat er irgendwie so, wie war das, ein Stater, sagt Luther, aus dem Fischmaul gezogen und hat gesagt, gebt das als Steuer weiter. Erinnert ihr euch an die Bibellese, ja? Ja. Und dann sagt er zu seinen Jüngern noch was ganz Komisches, was die Pharisäer und Sadduzäer euch sagen, das tut. Auch da denken wir manchmal als so erlöste Christen, Pharisäer, Sadduzäer, alles bäh. Und da musst du nicht nachhandeln, aber sie haben ja auch Wort Gottes weitergegeben. Natürlich noch viel dazu gemacht, ja. Und dann sagt er aber noch, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn Gottes Werke sind andere Werke. Sie sind nicht Gesetzeswerke, sondern Werke der Gnade, die Menschen erlösen und befreien. Er gehorchte, war gehorsam bis zum Tod. Der Hebräerbrief sagt sogar, er lernte gehorsam an dem, oder er übte, ist eigentlich die bessere Übersetzung, er übte Gehorsam an dem, was er litt. Erste Lehre heute Morgen. Wenn du leidest als Christ und wenn du leidest unter vielen verschiedenen Sachen, dann ist das auch von Gott durch das Reden, durch das Wirken an dir ein Hinführen zum Gehorsam. Könnt ihr mir darin folgen? Ein bisschen schwierig, ja, aber da sind Dinge drin. Denn es geht bei allem, was wir tun als Christen, um ein höheres Ziel, wie es auch bei Christus um ein höheres Ziel ging, nämlich die Erlösung der Menschen, die unerlöst sind. Ein höheres Ziel, als dass es uns immer wohl geht und nach unserem Kopf geht, nee, geht's nicht. Wir geben uns hin für Gott. Übrigens, meine Frau sagte dann, ja, war doch bei Maria und Josef auch so. Maria war schwanger, das war alles beschwerlich und sie musste ja wohl im 9. Monat unterwegs gewesen sein. Und trotzdem gingen sie hin und gehorchten, als der Kaiser eine Volkszählung anordnete. Ja, Advent ist bald, wollte ich euch nur sagen. Ja, ja. So, und die haben sich wahrscheinlich so, wenn die Zeitrechnung war eine andere, ja, aber so von Zeitrahmen aufgemacht. Machen wir uns gedanklich auch auf. Nun, wie kommen wir dahin, dass wir zu Christen, gehorsame Christen werden? Zum einen natürlich durch den Einfluss von außen. Aber Gott ruft auch zum Gehorsam. Er ruft dass Menschen wieder zurückkommen zu dem, was er für sie als gut, was richtig und was wohl ist, zurückkehren. Ja? Wenn wir heute lesen von irgendwelchen Demos und von das will ich nicht und das mag ich nicht, dann ist das eigentlich nur ein Ausdruck davon, dass diese Welt draußen gefallen ist und nur das kann, was auch in dieser Welt gelernt und gelehrt wird. Und wenn wir da hinkommen, so wie Wienke, und dann sagen müssen, es gibt Christus, es gibt eine Erlösung, dann ist das gleichzeitig auch eine Aufforderung an den Menschen, sein eigenes Leben zu überdenken und eine Entscheidung zu treffen. Und so ist unser Auftrag auch in der Zeit, wenn wir diesen Teil Lockdown, oh, diese neumodischen Wörter, ja, die diese kleinen Einschränkungen haben, die eigentlich nur pieksen, aber nichts so Schweres sind, ja, ist das trotzdem unser Auftrag und unsere Gedanken noch im Kopf. Wir wollen Menschen erreichen und das machen wir zurzeit gerade nicht so, dass wir große Evangelisationen machen können. Wir wissen manchmal auch nicht, wie wir an die Leute rankommen, aber wenn ihr anfangt zu beten, Gott schickt mir jemand über den Weg, dann spricht euch dann vom Supermarkt irgendjemand mal an. Oder spricht euch an, kannst du nicht mal. Und wie auch immer, Möglichkeiten ergeben sich. Warum? Weil Christen diesem Auftrag Jesu nachkommen. Verkündigen, taufen, Jünger machen und ihm nachfolgen. Das ist also ein Punkt des Gehorsams. Und er hat uns das alles vorgemacht, ging und lehrte, was er vom Vater hörte. Auch ein Beispiel für uns. Hör erst, ehe du den Mund aufmachst. Aber wenn du gehört hast, dann sei mutig und sag weiter, was Gott dir gesagt hat. Jesus ist auch nicht Menschen nachgelaufen, wenn er etwas gesagt hat. Wer kennt die Geschichte vom reichen Jüngling nicht? Ihr kennt sie alle, ja? Der kam und sagte, was muss ich tun? Ja, was muss ich tun? Und Jesus hat es ihm gesagt. Und dann steht da, und er ging betrübt oder traurig weg. Menschen, das müssen wir auch festhalten, dürfen Entscheidungen treffen. Auch Christen dürfen Entscheidungen treffen, wie sie wollen, nach ihrem Entscheidung. Und manche Menschen gehen trotz klarer verkündigter Botschaft weg. Damit müssen wir rechnen. Dabei müssen wir bei allem noch sanftmütig sein, so wie Jesus. Und manchmal bin ich so ein bisschen spitz und meine Frau noch spitzer. Wie sanftmütig ist das, wenn ich jemand du Otterngezicht nenne? Das ist, würdest du sagen, ist nicht nett. Ja, steht aber in der Bibel, Matthäus 3, Vers 7. Jesus sprach zu den Pharisäern, Sadduzäern, die so selbstherrlich waren, wir sind die besten Gläubigen auf der Welt. Ihr Otterngezücht, wer hat euch denn diese Eingebung gegeben, dass ihr dem Gericht Gottes entfliehen könnt? So, wir müssen also manchmal auch darauf achten, dass Liebe, Freundlichkeit und Sanftmut dennoch klare Worte beinhalten. Vielleicht hat Jesus auch gesagt, ihr Otterngezücht, wer hat euch denn überhaupt das eingegeben, dass ihr denkt, dass ihr jetzt dem Gericht Gottes entfliehen könnt? Also ich weiß nicht, wie Jesus es gesagt hat, aber man spielt manchmal solche Sachen durch. So, wir dürfen weiter zum Gehorsam rufen, auch in dieser Zeit. Und das bedeutet, Menschen zur Umkehr zu rufen. Vielleicht auch, wenn ihr das Messer mögt, dieses alte Wort Buße, dass der Mensch sich entscheiden kann, obwohl Gott ihn nicht zwingt. Gott setzt nicht die Pistole auf die Brust und sagt, wenn du jetzt nicht, er lässt die Entscheidung. Und wenn der Mensch nicht entscheidet, trägt er die Konsequenzen seiner eigenen Entscheidung. Nun mögt ihr euch fragen, was bedeutet es, den Ungehorsam zu strafen? Was meint das? Auch da ist es gut, wieder bei Jesus zu schauen. Wer kennt Matthäus 3, Vers 16 auswendig? Johannes 3, Vers 16. Ja, ein paar, die anderen lernen es noch. Vers 18 steht aber auch ein interessanter Vers. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Nochmal. Wer an Jesus glaubt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, wird nicht gerichtet. Klare Aussage. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wortverkündigung wirkt etwas in einem Menschen, dass er entweder anfängt und glaubt oder sagt, das interessiert mich nicht, das will ich nicht haben. Nur wenn der Mensch sich anders entscheidet, dann hat er selbst das Gericht, was über ihn kommt, zu verantworten. Oder anders gesagt, er hat die Folgen seines Gehorsams oder Ungehorsams gegenüber dem Wort Gottes zu tragen. Geht ihr mit mir da überein? Ja? Schlussendlich ist dieser Ruf, wir wollen allen Ungehorsam strafen, nichts anderes, als dass wir dem nachgehen, was Jesus als Auftrag gegeben hat, auch in der Gemeinde. Denn wir sollen auch gehorsam Gott gegenüber sein. Als gesamte Gemeinde und auch als Einzelner. Nicht mehr unser eigenes zählt, sondern das, was Gottes Wort uns in Beziehung auch untereinander und Gott gegenüber sagt. Ich habe mir jetzt was aufgeschrieben, Otto-mäßig. Unser Pastor in Köln-Porz hatte immer so eine Art, manchmal in der Predigt zu verfahren und Fragen zu stellen. Ich mache das jetzt mal so, wie er das gemacht hätte. Was denkt ihr heute Morgen, dass dieser Gottesdienst, den wir hier halten, so gestaltet werden muss, dass er euch auch gefällt? Ist das so? Soll das so sein? Und wenn er dir nicht gefällt, dann siehst du ganz deine Konsequenzen. Muss Gottesdienst gefallen? Muss Gottesdienst meinen ureigensten Bedürfnissen helfen? Wozu ist Gottesdienst da? Oder unsere Zusammenkunft, wie es der Gesetzgeber jetzt formuliert hat? Zusammenkünfte sind erlaubt. So, muss das mir gefallen? Was ist das Ziel dieses Versammeln am Sonntagmorgen? Dass unser Glaube zunimmt durch die Verkündigung. Ich hoffe, dass das heute Morgen passiert. Ansonsten muss ich Rechenschaft dafür geben, wenn ich das nicht richtig gemacht habe, sagt Gottes Wort. Wir kommen zusammen, um mit dem, was wir von Gott empfangen haben, anderen Geschwistern Auferbauung zu geben. Wir kommen aber auch zusammen, damit unser Gehorsam Gott gegenüber noch gehorsamer wird. Klingt bescheuert, weiß ich, aber ich weiß es nicht anders auszudrücken. Unser Gehorsam soll zunehmen. Wir sollen Gottes Wort mehr erkennen und im Mehr erkennen sehen, ha, da ist ja noch ein Punkt, der kann bei mir verändert werden. Ja. Natürlich könnte man jetzt hingehen, so traditionell, und versäumt eure Zusammenkünfte nicht, wie es einige von euch zu tun pflegen. So eine alte Formulierung, ja? Ja. Nee, wir kommen zusammen, weil wir wissen, das ist gut für uns. Auch wenn es nicht immer mir gefällt, was da gepredigt wird. Mir hat mein Otto-Künstler gesagt, wenn du immer nur predigst und die Leute sind immer nur begeistert und sind nie auf Krawall gebürstet, weil ihnen etwas nicht gefällt, dann predigst du nicht richtig. Ja? Also es muss irgendwo etwas in uns einen Widerhall auch aus der Wortverkündigung geben. Ja? Und dafür sind auch die Leiter der Gemeinde verantwortlich. Ich will zum Schluss kommen. Gottes Wort sagt uns so eine Aufforderung. Und begebt eure Leiber, sagt Luther, als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Also ich soll mich Gott zur Verfügung stellen, wie ein Opfer keine Möglichkeit hat, dieser Opferrolle zu entgehen. Wenn das Lamm genommen wurde und dann hieß es, jetzt wirst du geschlachtet, dann wird das Tier geschlachtet und Gott als Opfer dargebracht, zumindest im Alten Bund. Im Neuen Bund ist Jesus das Lamm ein für alle Mal geopfert worden, ja, für uns. Ja, aber es bedeutet für uns in der Nachfolge Jesu, das Gleiche erdulden zu müssen. Wenn sie schon, sagt Jesus, den Menschensohn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Jünger. Also wenn man dich ausschimpft, selbst auch manchmal in der Gemeinde ausschimpft, kann es durchaus sein, dass es Gott wohlgefällig ist, dass dir das passiert. Klingt komisch, oder? Klingt eigenartig. Aber doch kann das sein, damit der Gehorsam noch weiter wird und wir auch an dem, was wir leiden, vielleicht auch am Leiden aneinander, gehorsam mehr gegen Gott lernen. Vielleicht nicht so eine super Auferbauungspredigt gewesen heute Morgen, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir jetzt gerade in dieser Zeit für uns neu realisieren müssen. Ja? Ich bin bewusst nicht auf die ganzen Corona-Regeln eingegangen, um euch da irgendwie zu nötigen und zu machen. Ihr entscheidet selber. Und ihr entscheidet, wie ihr dem Wort Gottes gegenüber handeln wollt. Amen.